Deutschlandfunk, das war der Tag.
Das war schon ein schwerer Vorwurf, erhoben vom Magazin Cicero. Im Wirtschafts- und im Umweltministerium sollen im Frühjahr 2022 Bedenken gegenüber dem Atomausstieg zurückgehalten worden sein. Heute hat sich Minister Robert Habeck deshalb in einer Sondersitzung des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie erklären müssen. Die Versorgungssicherheit habe Priorität gehabt. Alle wichtigen Fragen dazu seien diskutiert worden.
Das sind exakt die Fragen gewesen, die ich mit den Betreibern, mit den Chefs der Betreiber der Atomkraftwerke diskutiert habe. Insofern ist also die Annahme, dass da eine Art Geheimwissen wäre, das mich nicht erreicht hätte, falsch.
Wir berichten ausführlich über die Ergebnisse und Erkenntnisse und analysieren den Atomausstieg vor ziemlich genau einem Jahr im Gespräch mit Bruno Burger vom Fraunhofer Institut. Wäre ein Weiterbetrieb überhaupt möglich gewesen? Außerdem hat der Bundestag heute ein geändertes Klimaschutzgesetz verabschiedet und dazu noch ein Solarpaket. Später geht's dann um den Besuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius in Frankreich, wo eine Zusammenarbeit beim Panzerbau konkretisiert worden ist. Dann hat US-Außenminister Antony Blinken den Dialog in und mit China gesucht und die Ukraine-Kontaktgruppe hat der Ukraine weitere Militärhilfen in Milliardenhöhe zugesagt und am Ende dann noch ein Nachruf auf den Filmemacher Michael Verhoeven. Ich bin Tobias Oehlmeier, guten Abend. Angeblich sind ganze Sätze, ganze Absätze aus den Empfehlungen der Fachleute gestrichen worden im Bundeswirtschafts- und Umweltministerium, um den Atomausstieg zum Jahresende 2022 durchzudrücken. Wieder besseres Wissen. Das will der Cicero herausgefunden haben nach Akteneinsicht. Heute haben sich die zuständigen Minister Lemke und Habeck unter anderem in einer Sondersitzung des Ausschusses gegen diesen Vorwurf verwehrt. Ann-Kathrin Büsker aus Berlin.
Als sich im Februar 2022 abzeichnete, dass Russland die Ukraine angreifen könnte, dass die deutschen Gasspeicher fast leer sind und das Land in hohem Maße abhängig von russischem Gas ist, da habe man im Wirtschafts- und im Umweltministerium bereits begonnen nachzudenken, ob und wie eine Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke möglich sei. So stellte es der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck heute dar.
Die ganze Debatte ist von mir und von meinem Haus proaktiv geführt worden. Wir sind also auf die Atomkraftwerksbetreiber schon vor Kriegsbeginn zugegangen und haben gesagt, geht da noch was?
Die Antwort habe zunächst Nein gelautet, so Habeck. Er und seine grüne Kabinettskollegin Steffi Lemke sind durch Medienberichte in den Fokus geraten. In ihren Ministerien habe die politische Ebene Aussagen der Fachebene nicht angemessen gewichtet, weggelassen und damit den Entscheidungsprozess verzerrt.
Aus unserer Sicht war das doch eine deutlich verzerrte Darstellung durch selektive Zitierung von Akten und Korrespondenzen,
erklärte dazu ein Sprecher des Umweltministeriums heute. Die Dokumente wurden daher auch den Mitgliedern der zuständigen Ausschüsse zur Prüfung vorgelegt. Man werde nun ganz genau hinschauen, so CDU-Klimaexperte Andreas Jung.
Wir fordern jetzt erstmal lückenlose Aufklärung. Wir haben jetzt ein Packen Papier bekommen, das konnten wir gar nicht lesen. Es ist erst zum Ausschuss, nicht vor dem Ausschuss gekommen. Da stehen Vorwürfe im Raum, die müssen aufgeklärt werden.
Sowohl Wirtschaftsminister Habeck als auch Umweltministerin Lemke wiesen in den Ausschuss-Sondersitzungen heute die Vorwürfe von politischer Einflussnahme zurück.
Das Umweltministerium ist als oberste Atomaufsicht der Sicherheit, der nuklearen Sicherheit unseres Landes verpflichtet,
erklärte die Umweltministerin. Und als solche haben die Fachebenen geprüft, welche Voraussetzungen auch für einen längeren Weiterbetrieb der AKW erfüllt sein müssten. Das Urteil der Zuständigen, das sei nicht sicher möglich. Dies floss in den gemeinsamen Prüfvermerk mit dem Wirtschaftsministerium ein, der Anfang März den Weiterbetrieb ablehnte. In internen Vermerken des BMWK waren Fragen von Preisgestaltung und Versorgungssicherheit hervorgehoben worden. Und genau die habe man an die Kraftwerksbetreiber weitergereicht, so Robert Habeck.
Der Punkt, der in dem Papier adressiert wurde, ist protokollarisch nachweisbar mit den Versorgungsbetreibern diskutiert worden.
Erst im Laufe der Monate habe sich gezeigt, dass doch noch Brennstoff für einen Streckbetrieb zur Verfügung stehen könnte. Die Debatte über eine Verlängerung der Laufzeiten hatte sich wegen der ausbleibenden russischen Gaslieferungen und steigender Energiepreise immer weiter zugespitzt und mündete in den Streckbetrieb. Darauf wies auch die SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer heute im Bundestag hin, wo das Thema teils emotional in mehrere andere Debatten einfloss.
Die Frage, diese Unterstellung, die Suggestivfrage, dass wir eben von vornherein schon festgestanden hätte, dass wir keine Laufzeitverlängerung wollen, das ist insofern schon falsch und auch nachweisbar falsch. Wie Sie ja vielleicht wissen, haben wir ja letztendlich das Atomgesetz geändert.
Eine Verlängerung über den April 2023 hinaus hätte den Kauf neuer Brennstäbe erfordert. Und, darauf weist das Umweltministerium in den internen Vermerken hin, die Meiler hätten die sogenannte periodische Sicherheitsüberprüfung durchlaufen müssen. Die Bundesregierung gab sich heute Mühe, das Thema abzuräumen. Angesichts der scharfen Rhetorik der Opposition kann allerdings bezweifelt werden, dass das gelungen ist.
Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Vor allem über die politische Komponente, über die technische möchte ich jetzt sprechen mit Bruno Burger vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme und Honorarprofessor am Elektrotechnischen Institut des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz KIT. Guten Abend, Herr Burger.
Guten Abend, Herr Ullmeier.
Herr Burger, die Frage der Laufzeitverlängerung, die ist ja vor 2 Jahren immer wieder gestellt worden, jetzt 1 Jahr nach dem endgültigen Aus der letzten 3 AKW in Deutschland. Wäre rein technisch ein Weiterbetrieb möglich gewesen bis heute oder vielleicht sogar noch länger?
Rein technisch wäre das nicht möglich gewesen. Wir haben uns ja lange auf den Ausstieg vorbereitet, seit 2011 war er ja beschlossen. Und das Personal ist da in Ruhestand geschickt worden. Wir hatten keine Brennelemente. Der Rückbau wurde schon beauftragt. Und das war jetzt eigentlich technisch unmöglich, diese Kernkraftwerke weiter zu betreiben.
Hätte man das Personal nicht noch überreden können, da vielleicht noch 1 oder 2 Jahre ranzuhängen?
Ja, man hatte das Personal schon überredet, vom 1. Januar bis 15. April weiterzumachen. Aber die Brennelemente waren ja ausgelutscht. Wir hatten da schon diesen Streckbetrieb. Und die Brennelemente, die haben dann einfach keinen Strom oder keine Leistung mehr erzeugt. Und es waren ja keine neuen Brennelemente bestellt. Die hätten erst bestellt und gefertigt werden müssen. Das wäre schon länger gegangen. Also 1 Jahr Pause wäre schon drin gewesen. Es war auch so, dass die Kernkraftwerke normalerweise alle 10 Jahre eine große Revision brauchen. Die wurde auch ausgesetzt, weil man ja gewusst hat, die werden abgeschaltet. Und diese große Revision war ja schon 13 Jahre dann zurück. Und bei einem Abschalten und Neustarten hätte man die auf jeden Fall nachholen müssen und die dauert auch länger.
War im Nachhinein dieser Atomausstieg vielleicht dann doch etwas überstürzt?
Nein, der war ja nicht überstürzt, der war ja seit 2002 geplant und dann sind wir 2010 nochmal, haben wir eine Laufzeitverlängerung gemacht, 2011 haben wir die wieder zurückgenommen. Also wir haben über 20 Jahre Zeit gehabt, uns darauf vorzubereiten und deshalb war er ja nicht überstürzt.
Jetzt hören wir manchmal aus der Industrie, angeblich fällt in manchen Regionen inzwischen immer mal wieder der Strom aus. Für Millisekunden zwar nur, aber lang genug, um Industrieanlagen lahmzulegen. Liegt das jetzt an den Erneuerbaren, weil die unregelmäßig Strom liefern?
Nein, nein. Also diese Kurzausfälle, das sind Umschaltungen von Transformatoren, Wicklungsumschaltungen von Transformatoren und die hat es davor gegeben mit den Kernkraftwerken und die gibt es auch jetzt ohne Kernkraftwerke. Das hat mit den Kernkraftwerken wenig zu tun. Das sind Schalthandlungen im Netz. Zum Beispiel ist unter der Woche die Spannung etwas geringer, weil die Last größer ist und am Wochenende ist die Spannung höher und dann werden die Transformatoren in der Wicklung umgeschaltet, um die Spannung anzupassen und da gibt es kleine Aussetzer, aber das hat es schon früher gegeben.
Nun wird der Anteil der Erneuerbaren am Energiemix immer höher und trotzdem gibt es natürlich keine absolute Energiesicherheit. Wenn Flaute einsetzen sollte über mehrere Wochen, wenn die Wolken den Himmel verhängen, wo soll denn dann die Energie herkommen, wenn die Atomkraftwerke nicht mehr laufen?
Wir haben in Deutschland ja einen sehr großen Kraftwerkspark. Wir haben 90 Gigawatt konventionelle Kraftwerke, die steuerbar sind, plus nochmal 10 Gigawatt Pumpspeicher, macht in Summe 100 Gigawatt. Und die größte Last war 75 Gigawatt im letzten Winter. Das heißt, wir haben die Kraftwerke zu 3/4 ausgenutzt. Da ist noch genügend Reserve. Und außerdem haben wir auch noch viele Länder um uns herum, die auch Kraftwerke haben. Zum Beispiel die Schweiz oder Österreich mit Pumpspeicherkraftwerken. Die Versorgungssicherheit war immer sichergestellt. Da gab es keinerlei Probleme.
Die Sicherheit vielleicht, aber Herr Burger, wie gesagt, Sie sind Wissenschaftler, Ingenieur, dennoch die wirtschaftliche Frage an Sie, wie hat sich denn der Atomausstieg auf die Energiepreise bei uns ausgewirkt oder kann man das gar nicht sagen bei diesen vielen Einflussgrößen, die es da gibt, politisch oder Wetter oder insgesamt einfach Marktsituationen?
Die stärksten Einflussgrößen auf den Strompreis waren natürlich der Krieg in der Ukraine. Mit dem Ukraine-Krieg ist der Gaspreis extrem angestiegen und über die sogenannte Merit Order, das ist vielleicht kompliziert, das zu erklären, aber darüber ist der Strompreis immer an den Gaspreis gekoppelt. Das heißt, wenn wir hohe Gaspreise haben, haben wir auch hohe Strompreise. Und dann kam 2022 noch dazu, dass die Hälfte der französischen Kernkraftwerke außer Betrieb war, weil die Wartung hinterher war, weil es Risse im Kühlkreislauf gab. Und deshalb gab es in Europa einen Strommangel und der hat natürlich die Preise nach oben getrieben. Und seither sind aber die Preise wieder gefallen und die Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke, das waren ja gerade mal 4 Gigawatt, die haben praktisch am Strompreis, sind die selber nicht messbar gewesen an der Börse.
Und doch, auf der ganzen Welt werden Atomkraftwerke gebaut, bei uns sind sie stillgelegt. Irren all die anderen Nationen, die jetzt noch Atomkraftwerke bauen, die auf Atomkraft setzen? Wie realistisch wäre denn Wiedereinstieg bei uns?
Also das ist ein Trugschluss, dass die ganze Welt Atomkraftwerke baut. Wir haben jetzt in Europa gerade mal dieses erste Kernkraftwerk gebaut, Olkiluoto in Finnland, ein EPR, European Pressure Reactor, und 2 weitere sind im Bau, Hinkley Point C in England und Flamanville in Frankreich. Und das ist alles, was im Bau ist. Aber abgeschaltet haben wir viel mehr Kernkraftwerke. Das heißt, in Summe sind die Kernkraftwerke, die Anzahl ist zurückgegangen.
In Europa oder weltweit?
Weltweit auch, aber in Europa noch mehr. Und die Stromerzeugung aus Kernkraft ist in Europa die letzten 10 Jahre gefallen, während die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sich verdoppelt hat. Das heißt, eigentlich ist eher Frankreich der Geisterfahrer, der auf Atomkraft setzt. Alle anderen Länder setzen hauptsächlich auf erneuerbare Energien. Und da ist Deutschland gut mit dabei. Das heißt, wir sind nicht der Geisterfahrer, sondern eher Frankreich.
Das heißt, ein Wiedereinstieg wäre auszuschließen?
Ja, ein Wiedereinstieg macht keinen Sinn. Sowieso jetzt macht ein Wiedereinstieg keinen Sinn, weil wir ja den Krieg in der Ukraine haben und das ganze Uran, was wir verbrauchen in den Kernkraftwerken, haben wir aus Russland bezogen. Und es macht ja keinen Sinn, jetzt dann zum Beispiel beim Gas umzuschwenken auf anderes Gas, aber das Uran nach wie vor aus Russland zu beziehen.
Ist denn Russland das einzige Land, in dem es Uranvorkommen gibt?
Nein, es gibt noch andere Länder, aber der Uranmarkt ist ziemlich klein und im Moment gibt es sowieso auch einen Mangel an Uran. Die Preise sind um 40% angestiegen. Und wenn jetzt Russland als Hauptlieferant für Europa wegfallen würde, dann würden die Weltmarktpreise noch mehr ansteigen und dann hätten wir schlicht und einfach zu wenig Uran für die Kraftwerke in Europa, für die Kernkraftwerke.
Sagt Professor Bruno Burger vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, Herr Willmeier.
Das Interview haben wir vor einer Stunde aufgezeichnet. Der Atomausstieg hat damals schon das Land gespalten, hat auch die Regierung gespalten, so wie zum Beispiel ein Tempolimit. Die Mehrheit der Deutschen ist dafür, die FDP dagegen, weil es ja kaum etwas bringen soll. Dann lieber gleich ein Sonntagsfahrverbot, wenn der Verkehrssektor, wie ursprünglich im Klimaschutzgesetz geregelt, seine Klimaziele erreichen sollte. Ein Druckmittel gegenüber der Bevölkerung, vor allem aber gegenüber den Koalitionspartnern. So hat sich die Ampel erst vergangene Woche auf eine Reform des Gesetzes geeinigt. Heute hat der Bundestag sein Okay gegeben. Steffen Wurzel.
Keine Überraschungen am Mittag im Bundestag. Mit der Mehrheit der Regierungsparteien beschloss er die Reform des Klimaschutzgesetzes gegen die Opposition aus CDU, CSU, AfD und Linken. Und trotz diverser koalitionsinterner Differenzen beim Thema Klimaschutz bemühten sich SPD, Grüne und FDP heute demonstrativ um Einigkeit. Die Co-Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, versuchte gleich zu Beginn der Bundestagsdebatte Kritikerinnen und Kritikern entgegenzutreten.
Wir schauen auf dauerhaft, langfristig sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen. Deswegen schaut das Klimaschutzgesetz in Zukunft nach vorne. Deswegen schauen wir darauf, ob die Regierung real genug langfristig dauerhaft wirksame Maßnahmen beschlossen hat, um die Klimaziele in den Jahren 2030 und 2040 einhalten zu können.
Deutschland muss, gesetzlich vorgeschrieben, seinen Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 2/3 senken im Vergleich zum Jahr 1990. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde bisher auf einzelne Sektoren geblickt, die Stromerzeugung, die Landwirtschaft und den Verkehrssektor etwa. Innerhalb der Sektoren gab es bisher bestimmte Vorgaben, die eingehalten werden mussten. Weil im Bereich Verkehr in den vergangenen Jahrzehnten fast kein CO2 eingespart wurde, hätte Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP nach bisherigem Stand einen Sofortaktionsplan vorlegen müssen, um den Ausstoß schnell zu drücken. Das Klimaschutzgesetz wurde jetzt aber so geändert, dass die Sektoren beim CO2-Ausstoß nicht mehr einzeln betrachtet werden müssen. Die Gesamtbilanz ist jetzt entscheidend. Ein Schlag ins Gesicht junger Menschen und zukünftiger Generationen, nannte das die Lobbyorganisation Deutsche Umwelthilfe. Das Klimaschutzbündnis Fridays for Future erklärte, die Bundesregierung mache sich lächerlich und gefährde die Zukunft. Auch der klimaschutzpolitische Sprecher der CDU, Andreas Jung, kritisierte, Deutschlands Klimaschutzbemühungen würden mit der Reform verwässert. Er warf den Grünen vor, unredlich zu sein und grüne Prinzipien über Bord zu werfen.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Sie als Grüne der Entkernung, der Aufweichung dieses Gesetzes zustimmen. Und noch mehr hätte mir die Fantasie gefehlt, dass Sie es hier auch noch schönreden. Da sind Sie auf dem falschen Trichter.
Die drei Ampelparteien verteidigten die umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes heute immer wieder mit zwei Argumenten. Erstens ändere sich an der geplanten CO2-Einsparung unterm Strich nichts. Und zweitens brauche es eben mehr Flexibilität. Der Klimapolitiker der SPD Matthias Miersch sagte,
das haben wir im Heizungsgesetz gesehen, wo wir gesagt haben, wir reißen eben nicht funktionierende Heizungen raus, sondern wir machen eine kommunale Wärmeplanung, wir machen ein Förderprogramm und Bürgerinnen und Bürger können sich darauf einstellen. Und deswegen brauchen wir die Flexibilität der Sektoren untereinander, die wir jetzt herstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Der klimapolitische Sprecher der AfD-Fraktion Carsten Hilse leugnete heute im Plenum erneut den menschengemachten Klimawandel und verbreitete Verschwörungstheorien.
Es geht den grünen Kommunisten und allen, die ihnen hinterherhecheln, also keineswegs um die Rettung der Umwelt oder der Erde. Es geht um Profitinteressen der Auftraggeber. Es geht darum, die deutsche Wirtschaft auszuradieren, um sie ein für alle Male als Konkurrenten auf dem Weltmarkt loszuwerden.
Auch die Linke stimmte heute mit Nein. Parteichefin Janine Wissler sprach von einem schwarzen Tag für den Klimaschutz.
Und dann hat das Parlament auch noch gleich den Weg freigemacht für ein Solarpaket. Katharina Hamburger.
80% der Energieversorgung soll bis 2030 über Erneuerbare gedeckt werden. Eine wichtige Säule, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Solarenergie. Um deren Ausbau voranzubringen, setzt die Ampel unter anderem auf die Maßnahmen aus dem heute beschlossenen sogenannten Solarpaket 1. Von einem Booster für die Erneuerbaren spricht Julia Verlinden, energiepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion.
Mit diesem Gesetz geben wir noch mal mehr Menschen die Möglichkeit, bei der Energiewende selbst mitzumachen. Davon profitieren Mieterinnen und Hausbesitzerinnen, Gewerbetreibende und Landwirtinnen.
So Verlinden. Konkret soll es zum Beispiel für Verbraucherinnen und Verbraucher einfacher werden, sogenannte Balkonkraftwerke anzumelden. Diese Mini-PV-Anlagen dürfen in Zukunft auch leistungsfähiger sein, denn die Begrenzung auf 600 Voltampere wird nun auf 800 Voltampere bei einer installierten Leistung von bis zu 2 Kilowatt erhöht. Außerdem dürfen alte, nicht digitale Stromzähler zumindest übergangsweise weiterverwendet werden. In Mehrfamilienhäusern soll es in Zukunft einfacher werden, den über eine Solaranlage erzeugten Strom an die Mieter und Mieterinnen weiterzugeben. Zudem wird die Förderung für große Dachanlagen auf Gewerbegebäuden erhöht. Sie steigt bei einer Leistung von mehr als 40 Kilowatt um 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Angestrebt wird auch, dass mehr Freiflächen für Solarparks genutzt werden. Dafür wird die förderfähige Maximalleistung von 20 auf 50 Megawatt erhöht. Deutlich stärker genutzt werden sollen versiegelte Flächen wie Parkplätze. Auch die sogenannte Agri-PV, also Solarkraftwerke auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, soll ausgebaut werden. Mit diesem Solarpaket bereite man einem Hochlauf der Solarindustrie in Deutschland und in der EU den Boden, meint Konrad Stockmeier, FDP. Es sei wunderbar, dass es aus der Industrie bereits Signale gebe,
dass dieses Solarpaket jetzt Geschäftsmodelle hervorrufen wird, in denen wir nochmal ganz anders auch dezentral in der ganzen Weite dieses Landes und in Europa in der Energieversorgung unabhängig werden.
So der liberale Stockmeier. Er betonte aber auch, das Ziel aus Sicht seiner Partei sei eine förderfreie Energieversorgung. Dieses sei noch nicht erreicht. Nina Scheer, SPD, nennt das Solarpaket eine enorme Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Jedoch kommt auch sie nicht ohne ein Aber aus.
Weiter Vorsorge dafür treffen, dass uns die heimische Solarwirtschaft nicht verloren geht. Und ich bedauere zutiefst,
bedauere zutiefst, dass wir das bisher nicht gesetzlich hinbekommen haben. Ich begrüße, dass wir im Entschließungsantrag eine Ausformulierung dazu haben.
So Scheer. Der Entschließungsantrag enthält insgesamt 21 Prüfaufträge, zu denen der Bundestag die Bundesregierung auffordert. Was noch einmal deutlich macht, dass dieses Paket keine einfache Geburt war. Debattiert worden war vorab unter anderem über einen sogenannten Resilienzbonus für die Solarindustrie hierzulande. Diesen forderte vor allem der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, konnte sich aber nicht durchsetzen. Kritik daran, dass dieser nun nicht kommt, äußerte unter anderem die Gruppe der Linken. Die AfD wiederum machte deutlich, dass sie eine Abkehr von der Selbstversorgung mit Strom, zum Beispiel durch Balkonkraftwerke, will. Von der Union wiederum hieß es, man erkenne die Vorteile für die Solarbranche an, bezeichnete aber gleichzeitig das Verfahren hin zu dem Paket als defizitär. Zudem, so Andreas Lenz, CSU, prognostiziere er, dass es eine Korrekturnovelle des Gesetzes brauchen werde.
Weil nämlich handwerkliche Fehler wieder feststellbar sind, das hat sich in der Anhörung schon ganz klar herausgestellt. Fristen passen nicht zusammen, vieles ist unzureichend und es zeigt sich doch auch allein schon an Ihrem Entschließungsantrag mit 21 Punkten, die Sie selber gerne noch geändert hätten, meine Damen und Herren.
So der christsoziale Lenz.
Es ist 23.31 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk. Das war der Tag. Zu unseren Kurzberichten. Deutschland hat zusammen mit den USA und 15 weiteren Ländern an die Terrororganisation Hamas appelliert, die seit 7. Oktober gefangenen Geiseln sofort freizulassen. Hans-Joachim Viehweger.
Das Schicksal der Geiseln und der Zivilbevölkerung in Gaza erfüllt die internationale Gemeinschaft mit Sorge. So heißt es in der gemeinsamen Erklärung, die in Berlin, Washington und den Hauptstädten der weiteren beteiligten Nationen veröffentlicht wurde. Darunter sind Frankreich, Großbritannien und Spanien, aber auch Länder des globalen Südens wie Argentinien, Brasilien und Thailand. Die Länder weisen darauf hin, dass sich unter den Geiseln auch eigene Staatsangehörige befinden. Die sofortige Freilassung der Geiseln würde auch den Menschen in Gaza helfen. Ein Waffenstillstand könnte zusätzliche Hilfslieferungen ermöglichen und ein glaubwürdiges Ende der Feindseligkeiten herbeiführen.
Derweil überprüfen die Vereinten Nationen weiterhin den Terrorverdacht gegen insgesamt 14 Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks. Charlotte Voss.
Die ersten Vorwürfe der Israelis gegen UNRWA waren im Januar laut geworden. Damals ging es um 12 Mitarbeiter, deren Arbeitsverträge umgehend gekündigt wurden. In den vergangenen Wochen sind 7 weitere Fälle gemeldet worden. Unterm Strich ist ein Fall aus Mangel an Beweisen eingestellt worden. 4 ruhen aus demselben Grund und in 14 Fällen laufen die Untersuchungen einer UN-internen Gruppe. Diese untersucht, ob Mitarbeiter des Palästinenser-Hilfswerkes wirklich am Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel Anfang Oktober beteiligt waren. Dabei ist sie auf die Kooperation der Israelis angewiesen und arbeitet deshalb teils auch dort vor Ort. Ihr Bericht wird für Mai erwartet. Eine andere Gruppe, eine externe Gruppe unter Leitung der Französin Catherine Colonna, hatte ihren Bericht bereits Anfang der Woche publik gemacht. Hier ging es um Strukturen und Mechanismen von UNRWA, um neutral zu bleiben. Ihr Fazit: Es gibt Probleme etwa mit politischen Äußerungen einzelner UNRWA-Mitarbeiter. Es gibt Schulbücher mit israelfeindlichem Inhalt. Der Leitungsebene fehlt es an Internationalität. Sie empfahl unter anderem schärfere Background-Checks, überarbeitetes Lehrmaterial und mehr Schutz für Schulen und Kliniken, damit diese nicht militärisch instrumentalisiert werden.
Knapp 3 Monate nach der Bekanntgabe seiner Krebserkrankung wird der britische König Charles ab kommender Woche wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Gabi Biesinger.
Am Dienstag sollen sich König Charles und Königin Camilla nach Angaben des Buckingham-Palastes erstmals nach Monaten wieder gemeinsam bei einem offiziellen Termin in der Öffentlichkeit zeigen. Sie werden ein Krebsbehandlungszentrum besuchen und sich dort mit medizinischem Personal und Patienten austauschen. Diesem Klinikbesuch sollen in den kommenden Wochen weitere öffentliche Termine folgen. Das Königspaar wird außerdem im Juni das japanische Kaiserpaar zu einem Staatsbesuch empfangen. Zuletzt hatte der an Krebs erkrankte König Charles nach dem Ostergottesdienst in Windsor überraschend die Hände von Schaulustigen geschüttelt. Der Palast hatte regelmäßig Fotos von Charles veröffentlicht, die ihn beim Gespräch mit dem Premierminister oder Begegnungen mit Botschaftern oder Würdenträgern zeigten und dokumentieren sollten, dass das Staatsoberhaupt arbeitsfähig ist. Im Februar hatte Charles nach einem Eingriff an der Prostata bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt sei und behandelt werde. Um welche Art von Krebs es geht, war nicht mitgeteilt worden. Auch seine Schwiegertochter Kate, die Frau von Thronfolger William, ist derzeit an Krebs erkrankt und unterzieht sich einer Chemotherapie. Wann sie ihre Aufgaben wieder aufnehmen kann, ist nicht bekannt.
Ein Gericht in Istanbul hat im Zusammenhang mit einem Bombenanschlag vor knapp anderthalb Jahren jetzt das Urteil gegen eine Angeklagte gesprochen. Karin Senz.
7-mal lebenslänglich und dazu noch mal knapp 2000 Jahre Gefängnis, so das Urteil laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu für die Mitte 20-jährige Frau. Sie hatte im November 2022 eine Bombe in einer Tasche auf einer Bank in der zentralen Istanbuler Einkaufsstraße zurückgelassen. Bei der Explosion waren damals 6 Menschen gestorben und 99 verletzt worden. Die Polizei hatte die Frau aus Syrien unter anderem aufgrund von Videoaufnahmen wenige Stunden später festgenommen. Darauf war sie mit auffälliger Camouflagehose und Kopftuch zu sehen. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hatte ihr unter anderem vorgeworfen, Mitglied einer Terrororganisation zu sein. Der damalige türkische Innenminister hatte schnell eine Verbindung zur verbotenen kurdischen PKK hergestellt. Und laut Istanbuler Polizei habe die syrische Kurdenmiliz YPG die junge Frau außerdem für ihre Zwecke ausgebildet. Das Gericht folgte diesen Vorwürfen laut Anadolu allerdings nicht. Die Frau bestritt immer wieder gewusst zu haben, dass in der Tasche eine Bombe war. Bis heute hat sich offenbar keine Organisation zu dem Anschlag vor knapp anderthalb Jahren auf der Istanbuler Einkaufsstraße bekannt.
Der insolvente Konzern Galeria Karstadt Kaufhof wird 16 seiner 92 Filialen schließen. Carsten Kühntop.
Rund 12.800 Menschen arbeiten derzeit bei Galeria Karstadt Kaufhof. Wenn 16 Filialen geschlossen werden, würde das bedeuten, dass 1.400 Angestellte ihren Job verlieren. Der Insolvenzverwalter hatte zuvor schon angekündigt, dass in der Konzernzentrale in Essen die Hälfte der 900 Arbeitsplätze abgebaut werden soll. Den Konzern übernehmen will ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC und einer Firma des Unternehmers Bernd Beetz. Mit welchem Konzept sie die Warenhauskette wieder nach vorne bringen wollen, ist weiterhin nicht bekannt. Und auch nicht, in welchem Umfang die neuen Eigentümer in das Kaufhausgeschäft investieren. Der Zeitplan von Insolvenzverwalter Denkhaus sieht vor, dass er das Unternehmen bis Ende Juli an die neuen Eigner übergibt. Es ist die dritte Pleite von Galeria Karstadt Kaufhof innerhalb von 3,5 Jahren. Einer der Gründe, die Insolvenzen der Siegner-Gruppe des bisherigen Eigentümers René Benko. Deren Schieflage hatte unmittelbare Auswirkungen. Finanzmittel für die Sanierung der Warenhauskette, die im Zuge der vorherigen Insolvenz von Benko zugesagt worden waren, flossen nicht mehr.
Heute ist die Hannover-Messe zu Ende gegangen. 130.000 Besucher waren insgesamt da. Bertil Starke.
Rund 40% der Gäste stammten nach Angaben der Veranstalter aus dem Ausland. Vor allem aus China, den Niederlanden, den USA, Korea und Japan. Die Organisatoren des nach eigenen Angaben weltgrößten Branchentreffens der Industrie sind damit hochzufrieden. Der Anspruch, die internationale Leitmesse der Industrie zu sein, sei erfüllt worden, sagte Jochen Köckler, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Messe AG. Mit den Themen künstliche Intelligenz und Wasserstoff habe man die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Köckler bezeichnete die Messe als Zugpferd des wirtschaftlichen Aufschwungs in Deutschland. In den vergangenen Tagen kamen auch zahlreiche Spitzenpolitiker nach Hannover, zum Beispiel Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und der Ministerpräsident des diesjährigen Partnerlandes Norwegen, Støre. Die nächste Hannover-Messe startet Ende März 2025. Partnerland ist dann Kanada.
Und damit zur Börse und zu einem erfreulichen Tag für viele Anleger. Sebastian Schreiber.
Es war doch ein versöhnlicher Wochenausklang heute am Frankfurter Parkett. Der DAX profitierte von Konjunkturzahlen aus den USA, wo der Konsum weiter brummt, aber auch von den Unternehmensberichten der Tech-Konzerne. Die Google-Mutter Alphabet und auch der Software-Konzern Microsoft haben im ersten Quartal satte Milliardengewinne gemacht. Das hat am deutschen Aktienmarkt etwa SAP beflügelt. Die Aktie des IT-Konzerns gewann heute gut 2% an Wert. Der DAX knackte heute wieder die Marke von 18.000 Punkten. Der deutsche Leitindex schloss den Handel bei 18.161 Zählern, ein Plus von knapp 1,4%. Auf Wochensicht legte der DAX knapp 2,5% zu. Die Bilanzen der Unternehmen standen in dieser Woche im Fokus. Heute nach Börsenschluss hat auch der Autobauer Porsche seine Bücher geöffnet. Im ersten Quartal verzeichnete der Konzern einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Operativ verdiente Porsche zwar noch immer knapp 1,3 Milliarden Euro. Zum Vorjahresquartal ist das aber ein Minus von von 30%. Der Autobauer ist gerade dabei, seine Modellreihen zu überarbeiten. Das heißt, es fließt mehr Geld in Forschung und Marketing. Porsche-Chef Blume bezeichnete das Jahr 2024 schon vor einigen Wochen als Übergangsjahr. Einen Übergang gibt es auch in der Stahlsparte des Industriekonzerns ThyssenKrupp. Das Unternehmen aus Essen hat einen Investor für die schwächelnde Sparte gefunden. Es ist der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky. Mit seiner Holding übernimmt er nach Angaben von ThyssenKrupp zunächst 20% der Stahlsparte. Die Anleger reagierten positiv. Die ThyssenKrupp-Aktie gewann gut 6% an Wert.
Über Jahrzehnte galt der deutsche Leopard als einer der besten Panzer weltweit. Aber die Zeiten ändern sich, die Art der Kriegsführung, die Technik entwickelt sich weiter. Und so haben heute in Paris der deutsche und der französische Verteidigungsminister eine Grundsatzeinigung zu einem gemeinsamen Bau eines neuen Kampfpanzersystems unterzeichnet.
Ja, merci bien, cher Sébastien. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui ici à Paris.
Boris Pistorius war gekommen, um die deutsch-französische Achse zu preisen. In flüssigem Französisch machte er deutlich, Frankreich und Deutschland wollen bei der europäischen Verteidigung im Gleichschritt gehen und haben große Ambitionen. Das Kampfpanzersystem Main Ground Combat System MGCS stehe genau dafür.
Es geht um etwas völlig Neues. Miteinander vernetzte Gefechtsfahrzeuge, die teilweise auch unbemannt operieren können, autonomes, taktisches Navigieren, robuste Cloud und der Umgebung und eine resiliente, digitalisierte Automatisierung und künstliche Intelligenz wird natürlich ebenfalls dazu beitragen, dass wir mit MGCS einen deutlichen qualitativen Fähigkeitsvorsprung für die Landes- und Bündnisverteidigung erreichen.
Sein Partner, der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu, sagte es so.
Non pas tellement le char du futur, mais le futur du char.
Es geht nicht so sehr um den Panzer der Zukunft, sondern um die Zukunft des Panzers. Der Kern dieser Absichtserklärung ist, dass wir 2040 einen gemeinsamen Panzer haben. Denn wir haben im Großen und Ganzen die gleichen Gegner und müssen gemeinsam trainieren. Der Schwung, den beide Minister heute zur Schau stellten, rührte vielleicht auch aus der Erleichterung, dieses schwierige Projekt endlich auf die Schiene gesetzt zu haben. Das hat zwei Gründe, erklärt Verteidigungsforscher Gaspar Schnitzler vom IRIS-Institut. Zum einen seien die beteiligten deutschen und französischen Unternehmen Rheinmetall und KNDS auf manchen Feldern nicht nur Partner, sondern auch Konkurrenten. Zum anderen, so Schnitzler, waren sich die Armeen und damit die Regierungen zunächst nicht einig. Die operationellen Bedürfnisse und der Zeitplan sind unterschiedlich. Frankreich braucht den Panzer recht früh. Der Leclerc geht 2030, 2035 außer Betrieb. Deutschland dagegen mit seinem modernisierten Leopard kann bis 2040, 2045 warten. Nun will man also an einem Strang ziehen. Gleich zweimal bezog sich Pistorius auf die Europarede Emmanuel Macrons gestern an der Sorbonne-Universität. Die deutsch-französische Achse trage eine besondere Verantwortung und gebe die Dynamik vor.
Aber ich will es auch deutlich sagen, es ist auch Ausdruck dessen, was der französische Präsident in seiner kürzlich gehaltenen Rede zum Ausdruck gebracht hat. Wir brauchen ein europäisches Verständnis für Rüstungsindustrie. Also die besten Lösungen am besten aus Europa.
Man werde sich sicher weitere Partner mit ins Boot holen, etwa Polen, erklärte Pistorius. Ende des Jahres soll der endgültige Vertrag fertig sein. 2025 dann sollen die Parlamente über das Projekt abstimmen, damit der Panzer, so das Ziel, 2040 einsatzbereit ist.
Julia Borutta aus Paris. Weiter nach China, da war gerade US-Außenminister Antony Blinken für 3 Tage zu Gast, ist jetzt gerade auf dem Rückweg. Viele Gemeinsamkeiten gibt es zurzeit nicht zwischen den beiden Wirtschaftssupermächten. Da gilt es wenigstens irgendwie den Dialog aufrechtzuerhalten und sicher auch Stärke und Haltung zu demonstrieren. Benjamin Eisel.
Nach dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in China wird einmal mehr deutlich, wie weit die beiden Länder in vielen Punkten auseinanderliegen. Thema Nummer 1: Russlands Krieg in der Ukraine. Er habe in seinen Gesprächen noch einmal die ernsthafte Sorge zum Ausdruck gebracht, dass China den Aggressor mit Gütern beliefert, die das Land in seinem Angriffskrieg unterstützen, so Blinken am Abend in Peking.
China is the top supplier of machine tools
China ist der Hauptlieferant von Werkzeugmaschinen, Mikroelektronik und Zellulosenitrat, was für die Herstellung von Munition, Raketentreibstoffen und anderen Dual-Use-Gütern von entscheidender Bedeutung ist, mit denen Moskau seine Rüstungsindustrie ausbaut. Diese produziert Raketen, Drohnen, Panzer und andere Waffen, die Präsident Putin nutzt, um ein souveränes Land zu überfallen, das Stromnetz und andere zivile Infrastruktur zu zerstören und unschuldige Kinder, Frauen und Männer zu töten. Chinas Führung streitet zwar ab, dass sie sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, nach Russland liefert. Doch die Anzeichen mehren sich, dass die Führung in Moskau den Krieg gegen die Ukraine nur weiterführen kann, weil sie China als Handels- und strategischen Partner an ihrer Seite weiß. Der US-Außenminister traf sich am dritten und letzten Tag seiner China-Reise mit Staats- und Parteichef Xi Jinping zu Gesprächen. Zuvor hatte Blinken 5,5 Stunden mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi verhandelt. Dabei betonten beide, wie wichtig es sei, miteinander zu sprechen. Allgemein stabilisierten sich die chinesisch-amerikanischen Beziehungen, sagte Wang Yi. Gleichzeitig versuchten die USA, China zu unterdrücken und die Länder stünden vor der Frage, ob sie ihre Beziehungen weiter verbesserten oder zu einer Abwärtsspirale zurückkehren wollten, so der chinesische Außenminister. Neben Russlands Krieg in der Ukraine gibt es viele weitere Streitpunkte. Die US-Unterstützung für die demokratisch regierte Insel Taiwan, die Chinas Führung für sich beansprucht. Menschenrechtsverletzungen Chinas, die die USA offen kritisieren. Und auch in der Wirtschaft gibt es Streit, zum Beispiel wegen chinesischen Überkapazitäten. Die USA werfen China vor, die Weltmärkte mit subventionierten Billigprodukten zu überschwemmen, vor allem im Bereich E-Autos und grüne Technologien. China streitet das ab, wie andere Vorwürfe auch. Immerhin, Blinken sagte, beim Thema Fentanyl habe es Fortschritte gegeben. Die USA beschuldigen chinesische Produzenten des Schmerzmedikaments mit Lieferungen nach Amerika, die Drogenkrise in den USA zu verschlimmern.
Und mit Blick auf den Ukraine-Krieg haben die USA heute nicht nur Worte sprechen lassen, sondern auch Taten. Bei einem virtuellen Treffen der sogenannten Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine im Rammstein-Format, also rund 50 westlicher Staaten, ist beschlossen worden, es gibt ein weiteres Militärhilfepaket in Höhe von 6 Milliarden Dollar inklusive Patriot-Raketen. Klaus Remme.
Für die Ukraine-Kontaktgruppe war es ein besonderer Tag. Genau vor 2 Jahren kam man zum ersten Mal zusammen. Im deutschen Rammstein trafen sich Vertreter von inzwischen über 50 Staaten, um ihre Militärhilfe für die Ukraine zu koordinieren. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin konzidierte heute die schwierige Lage an der Front, verwies aber auch mit Stolz auf die bisherige Unterstützung. Über 70 Flugabwehrsysteme mittlerer bis großer Reichweite, Tausende von Raketen, 3000 gepanzerte Fahrzeuge, darunter mehr als 800 Kampfpanzer seien geliefert worden, Gesamtwert über 95 Milliarden Dollar. Austin in Richtung Kiew. Wir wissen, wie schwer ihr es habt und ihr sollt wissen, dass wir nach wie vor hinter euch stehen.
We know the burden that you all carry and you should know that all of us have your back. We still do.
Aus Anlass des Jahrestags war der ukrainische Präsident Selenskyj zugeschaltet. Er dankte für die Hilfe, sagte aber auch, durch die Verzögerung der aktuellen Milliardenhilfe aus Washington habe Russland die Initiative übernommen. Dennoch, so versicherte Selenskyj,
we can still now not only stabilize the front, but also move forward, achieving our Ukrainian goals in the war.
Wir können die Lage nicht nur stabilisieren, sondern sind immer noch in der Lage, unsere Kriegsziele zu erreichen. Die Ukraine benötige dringend weitreichende Marschflugkörper, Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot, mindestens 7, so Selenskyj, und die seit langer Zeit fehlende Artilleriemunition Kaliber 155 mm.
This is not just about the arms supply. You are deciding the fate of the world.
Es gehe nicht nur um Waffenlieferungen, es werde über das Schicksal der Welt entschieden, mahnte Selenskyj. Zusätzliche Hilfe sei auf dem Weg, kündigte Austin an. Er verwies auf die tschechische Munitionsinitiative, ein weiteres Patriot-System aus Deutschland und ein 620 Millionen Euro Hilfspaket aus Großbritannien, das bisher größte der Briten. Washington bringe jetzt Waffen im Wert von 1 Milliarde Dollar auf den Weg. Nach den Beratungen heute kündigte Austin an, zusätzliche Systeme im Wert von über 6 Milliarden Dollar in Auftrag zu geben. Bis diese die Ukraine erreichen, werden aber Monate, wenn nicht Jahre, vergehen. Der amerikanische Verteidigungsminister unterstrich die Dringlichkeit.
If Ukraine fell under Putin's boot, Europe would fall under Putin's shadow.
Würde die Ukraine unter den Stiefel Putins geraten, stünde Europa in seinem Schatten. Doch nach der Videokonferenz heute wurde auch klar, unmittelbare Zusagen für weitere Patriot-Systeme hat es nicht gegeben. Griechenland sieht sich offenbar nicht imstande, aus eigenen Beständen abzugeben. Spanien will allenfalls Patriot-Geschosse zur Verfügung stellen, nicht ein System als Ganzes. Austin kündigte weitere bilaterale Gespräche in den kommenden Tagen an.
Rund 50 Werke fürs Kino und fürs Fernsehen hat er inszeniert. Mit Werken wie Die weiße Rose oder Das schreckliche Mädchen hat Michael Verhoeven auch international große Erfolge gefeiert. Heute ist bekannt geworden, dass Verhoeven am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Ein Nachruf von Moritz Hohlfelder.
Bewegt und bewegend verlief die Karriere. Seine große Zeit hatte Michael Verhoeven in den 1980er und 90er Jahren. Das Widerstandsdrama Die weiße Rose war der erfolgreichste deutsche Kinofilm 1982. Die Geschichte rund um die von Lena Stolze gespielte Sophie Scholl wurde mit einem deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Die Darstellung der Bedeutung von Widerstand gegen Autokraten und Diktatoren, der Versuch des Wachrüttelns von Opportunisten, sich wegduckenden Intellektuellen und schweigenden Mitläufern, greift bis heute.
Name und Adresse?
Dann folgte 1990 Das schreckliche Mädchen, jene pointierte Tragikomödie über eine Schülerin in Niederbayern, die für den Aufsatzwettbewerb Meine Stadt im Dritten Reich in Archiven recherchiert und bald auf mächtigen Widerstand stößt. Basierend auf tatsächlichen Ereignissen in den 80er Jahren inszenierte Michael Verhoeven eine böse Kleinstadtsatire über Verdrängung, Borniertheit und Bigotterie. Heftige Auseinandersetzungen gab es damals. Von Teilen der CSU wurde Verhoeven als Nestbeschmutzer bezeichnet. Seine künstlerische Karriere begann Michael Verhoeven als Schauspieler. Bereits als Kind stand er auf der Bühne und wirkte dann als Jugendlicher in Filmen der 1950er Jahre mit, so etwa in Erich Kästners »Das fliegende Klassenzimmer«. Berühmt die Szene, in der er mit verbundenen Augen Klavier spielt.
Spielst du Klavier oder blinde Kuh?
Klavier, aber ich will nicht auf die Tasten sehen.
Ist das verboten?
Auch als junger Mann trat Verhoeven noch erfolgreich in Filmen auf. In Das Haus in Montevideo oder in Lausbubengeschichten. Den Beruf empfand er gar nicht als Arbeit, erzählte er im Interview, weil es ihm so viel Spaß mache, vor der Kamera oder auf der Bühne zu stehen. Also studierte er noch etwas Ernsthaftes, wie er es nannte, Medizin. Die Eltern, beide Schauspieler, hatten dafür kein Verständnis.
Was soll das denn sein, ja, wo du doch Schauspieler sein kannst? Da will man doch nicht Arzt werden. Und ja, das war dann tragisch. Viele Jahre habe ich ja mit meinen Eltern gar nicht verkehrt, gar nicht gesprochen. Und es hat sich Gott sei Dank wieder total eingerenkt. Ja. Vielleicht auch dadurch, dass ich mir dann eine Schauspielerin angelacht habe.
Das war Senta Berger. Zusammen mit ihr gründete er 1956 in München die Sentana Filmproduktion und begann als Regisseur Filme zu drehen. Zuerst Paarungen nach August Strindbergs Der Totentanz und dann den bis heute stilistisch aufregenden Vietnam-Antikriegsfilm Okay, der 1970 im Wettbewerb der Berlinale für einen Skandal sorgte und schließlich den Abbruch des Festivals auslöste. Verhoeven über Okay.
Dadurch, dass ich den Film nach Bayern verlegt habe, war das plötzlich so nah, es war plötzlich unser Krieg. Und das haben die Leute nicht ausgehalten, war schwer auszuhalten.
Ab Mitte der 60er Jahre formierte sich in Westdeutschland eine neue Generation junger Regisseurinnen und Regisseure, die andere Filme machen wollten. Michael Verhoeven gehörte zu ihnen, mischte sich ein, holte die Politik ins Kino und bezog Stellung. Unbeirrbar. Und das auf seine souveräne, im Gespräch immer angenehm ruhige und durchaus humorvolle Art. Im Gespräch sagte Michael Verhoeven, er habe durch seinen Beruf über einzelne Filme hinaus viel fürs Leben gelernt und auch sehr viel Solidarität erfahren.
Ich bin ja gar nicht alleine, der Forderungen hat an die Gesellschaft mit diesem merkwürdigen Beruf Filmemacher.
Ein merkwürdiger Beruf also. Meinte er das wirklich so?
Ja, freilich. Freilich ist das ein merkwürdiger Beruf, weil angeblich kann man es lernen, aber in Wirklichkeit kann man es nicht lernen. Man muss es einfach machen.
Fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen. Andreas Diehl hat die Presseschau zusammengestellt. Martina Sturmwende trägt sie vor.
In den Kommentaren der Zeitungen geht es zunächst um die Anhörung von Wirtschaftsminister Habeck und Umweltministerin Lemke im Bundestag zum Atomausstieg. Die Volksstimme aus Magdeburg schreibt dazu, war die Entscheidung, die letzten drei Atommeiler Deutschlands trotz der Energiekrise stillzulegen, grün ideologisch getrieben statt sachlich begründet? Diesen Verdacht konnten die zuständigen grünen Minister Habeck und Lemke trotz gegenteiliger Beteuerungen nicht ausräumen. Zu gering ist das öffentliche Vertrauen in die Ampelkoalition im Allgemeinen und in die Grünen im Besonderen. Die Berliner Morgenpost erklärt, die Atomdebatte um Robert Habeck wirft das Schlaglicht auf ein unrühmliches Kapitel in der deutschen Energiepolitik. Der ideologisch geprägte Ausstieg aus dieser Energie war angesichts der Klimaherausforderungen und der Erpressbarkeit mit russischem Gas kurzsichtig und nur mit wenigen guten Argumenten unterlegt. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen wendet ein, Zweifel an der Stichhaltigkeit der Vorwürfe sind erlaubt. So sind zwei Dinge auseinanderzuhalten. Haben Habeck und Lemke gelogen oder haben sie Sachverhalte nur anders bewertet? Anders eben als die Verfechter der Atomkraft. Die Leipziger Volkszeitung betont, man kann den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie für verfrüht oder grundsätzlich falsch halten. Man kann sogar meinen, dass nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ein Richtungswechsel nötig gewesen wäre. Was man aber nicht kann, ist einen Skandal daraus zu machen, dass Referenten in Ministerien Empfehlungen aufschreiben, deren Rat ein Minister dann nicht zur Kenntnis nimmt oder nicht befolgt. Die vom Bundestag beschlossene Reform des Klimaschutzgesetzes ist Thema in der Frankfurter Rundschau. Alles Schönreden, wie es auch von Klimafachleuten in der Ampel geübt wird, hilft nichts. Das neue Gesetz ist ein Rückschritt gegenüber dem bisher noch geltenden. Die Novelle wurde aufgesetzt, um vor allem das Verkehrsressort aus der Verantwortung zu entlassen, das vom FDP-Minister Volker Wissing gesteuert wird. Die neue Osnabrücker Zeitung entgegnet, die harschen Vorwürfe an FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, er verweigere sich dem Klimaschutz, weil er vom Tempolimit nichts hält und keine Fahrverbote verhängen will, gehen daneben. Der Klimawandel wird ja nicht dadurch gestoppt, dass Ministerien in Berlin Ziele einhalten, X% im Verkehr, Y% bei den Gebäuden und so weiter. Dagegen ist in den Zeitungen der OM-Medien mit Sitz in Vechta zu lesen, im Grunde genommen müssten SPD und Grüne sich jetzt Lindners Bonmot, es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren, zu eigen machen und die FDP aus der Regierung schmeißen.
Vielen Dank, Martina Sturmwende, für die Pressestimmen. Die Redaktion dafür hatte Andreas Diehl. Ich bin Tobias Oehlmeier. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche eine gute Nacht.